Popcorn zu mitnehmen. Heute mit dem Monatsrückblick und natürlich an meiner Seite wie immer.
Flimmerkasten mit Marco.
Hello, hello. Ja, ihr da draußen, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern. Es ist der 8. September, Montag, und ja, was wollen die mit einem Monatsrückblick August? Es ist schon mitten im Monat, aber wir haben natürlich da auch einen Grund dazu. Erst einmal, weil wir es zeitlich nicht hinbekommen haben, da nehme ich mich jetzt in die Pflicht tatsächlich.
Ja.
Es ging einfach letztes Wochenende nicht. Aber wir haben natürlich auch aus Aussicht gehabt, dass wir uns hier in person treffen. Also wir sitzen uns tatsächlich hier
face-to-face
gegenüber. Und dann haben wir gesagt, okay, da verschieben wir das halt alles auf das Wochenende drauf und sind jetzt im etwas minimalistischen Setup
ja,
hier
ja,
zusammen und wollen über den Monat August sprechen.
Mhm.
Wie fandest du den denn? Also wir haben ja schon festgestellt, sehr viel Horror, hat man bei dir im Podcast auch schon gehört, bei uns im Podcast teilweise.
Ja, wir haben ja über Together gesprochen. Bei
Popcorn. Genau, ja, da wollen wir jetzt nicht nochmal drüber reden, hey, also ich zumindest nicht.
Ich aber fand, insgesamt, ich der fand August gar nicht
war
so
ganz, ganz nett, oder?
Es war große Auswahl an Filmen, also man hatte wirklich ein breites Spektrum, hauptsächlich natürlich Horror hat es natürlich so ein bisschen, hat natürlich rausgestochen, aber man hatte natürlich auch vieles andere noch, ne? Also das eine oder andere wird man ja auch noch erwähnen.
Ja.
Und also du hast eigentlich wirklich, außer vielleicht so actionmäßig würde ich fast sagen, war fast alles vertreten, so, ne?
Ja, Action-Comedy würde ich vielleicht noch mit reinnehmen.
Ja, ja.
Aber das, da reden wir jetzt gleich drüber. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Serien jetzt erst einmal. Und da hast du eine deutsche Serie mitgenommen.
Ich
bin schon sehr gespannt, weil du bist ja nicht derjenige, der irgendwie oft deutsche Produktionen guckt, aber nee, die Serien haben es dir angetan, ne?
Nee. Ja, ich habe ja schon vor zwei Folgen gesagt, dass ich jetzt versuchen werde, so in jeder Folge mal wenigstens eine deutsche Produktion mit reinzubringen.
Ja.
Und ich habe auch wieder eine gefunden, auch wieder in den öffentlichen rechtlichen Mediatheken nach Chappell in der letzten Folge.
Ja.
Komme ich jetzt mit der nächsten Serie um die Ecke. Die heißt Chabos. Ist schon am 22. August beim ZDF. Wie gesagt, es heißt nur noch ZDF. Heißt
nicht mehr Mediathek. Ich würde sagen, wir sagen Mediathek.
Also
ich sage immer Mediathek.
Okay,
dazu.
In der ZDF Mediathek erschienen ist wieder so eine Neo-Produktion, also wie es im Prinzip auch Chappell war,
ja,
wo man ja sagt, okay, das ist so ein bisschen vielleicht für die jüngere Zielgruppe, ne? Also nicht so die Tatort-Generation, sage ich jetzt mal, obwohl nichts gegen Tatort, ne?
Großer Tatort-Fan.
Genau, ist
Marco.
8 Episoden bisher. Basiert wohl auf einem britischen Format. Also das hat man halt quasi rübergeholt. Ich habe aber auch gelesen, dass das schon viele andere Länder auch adaptiert haben. Also es ist jetzt nicht nur Deutschland, auch gibt es wohl Frankreich, überall. Also es wird so punktuell weltweit immer so ein bisschen übernommen. Und im Vordergrund geht es um Peppy. Das ist so, ja, ein Mit-30er, Mit-Ende-30er, arbeitet, wie es heutzutage oftmals so üblich ist, in einem Startup-Unternehmen in Hamburg, ne, irgendwie fancy alles und ja. Und hat da so ein bisschen, ja, Struggle und ja, bedrängt sich dann eines Abends und trifft dann einen ehemaligen Schulkollegen in der Hamburger Bar, der ihn offenbart, wir sehen uns ja bald beim Treffen. Und er meint so, was denn für ein Treffen? Ja, Klassentreffen.
Oh ja.
Und er hat davon null was mitbekommen und das nagt an ihm, warum er nicht zu dem Klassentreffen eingeladen worden ist. Und das führt ihn zurück in sein Elternhaus nach Duisburg und das Treffen auf seine Eltern und auch auf teilweise seine ehemaligen Schulkameraden führt dazu, dass er halt immer wieder mit Erinnerungen aus der Vergangenheit konfrontiert wird. Und wir springen quasi, man kann es relativ gut zeitlich einordnen, weil es wird schon sehr präsent aufgespielt. Wir reisen zurück ins Jahr 2006. Sommermärchen ist ja vielleicht den einen oder anderen noch ein Begriff, weil es sehr omnipräsent wird. Das so, also sie sagen zwar nie das Jahr, aber man kann sich schon so erklären, dass es so in der Zeit passiert, weil man hört Radiosendungen beziehungsweise auch sieht auch ein bisschen Fernsehausschnitte, also so ein bisschen wird da drauf angespielt. Und da sehen wir ihn halt so in der Schule, ich würde sagen so mit 14, 15, 16 sowas, ne? Also so knapp so kurz vor dem Ende der Schulzeit und wie er da so agiert. Und das hat mich, also ähnlich wie es bei Chappell war, wo es mich so vom Dorfleben so ein bisschen abgeholt hat, wo ich ja selber aufgewachsen bin, war es halt bei Chabos, obwohl ich ja 2006 auch schon aus der Schule raus war, aber das hat mich irgendwie so zurück wieder einfach so, also ich meine, Sommermärchen war für mich auch noch präsent, das ist ja, glaube ich, für viele so, die das so schon bewusst mitbekommen haben, so ein großes Ding. Und es hat einfach so viele, ja, nostalgische Sachen einfach wieder geweckt, wo man dann so zurückgeschwenkt ist in diese Zeit. Was die Serie, finde ich, aber auch gut aufgezeigt hat, ist, dass man damals oder dass man auch vieles, ja, romantisiert, was man damals gemacht hat. Was ja eigentlich, wenn man so mit der heutigen Sicht drauf guckt, schon, das war für mich überraschend, weil so am Anfang dachte ich so, okay, das wird so eine reine Comedy, aber man hat so im Laufe der Folge gemerkt, okay, das wandelt sich so ein bisschen und gerade gegen Ende gehen die 8 Folgen so eher in die sogar schon Drama-Richtung. Also es wird schon so ein bisschen bezeichnet davon, weil man halt schon Sachen erlebt. Also es geht quasi darum, wir sehen ihn in der Vergangenheit und schlägt da Wege ein, teilweise die gut sind, aber die teilweise halt auch wirklich dumm sind. Also manchmal habe ich schon sehr gedacht, okay, das ist schon sehr naiv, wie sie so an die Sache drangehen und auch wirklich auch, muss man auch sagen, kriminell. Also, dass man einen, ich sage jetzt mal, Raubüberfall fingiert, passieren viele Sachen, manchmal auch so ein bisschen beiläufig. Aber da habe ich mir so gedacht, boah, warum geht der nicht? Und vor allem, es wird auch in der Serie selber angesprochen, da sagt nämlich dann irgendwann auch ein Mädchen, warum geht der nicht einfach arbeiten? Ne, sie versuchen mit irgendwie abgedrehten Sachen das Geld, warum geht der nicht einfach arbeiten? Ne? Und dann rechnet sie das so aus und ja, innerhalb von so und so vielen Wochen werdet ihr durch. Ach echt? Und dann, also, und das war wirklich interessant mit anzusehen und wir springen halt immer zwischen 2006 und der Jetztzeit hin und her, weil wir natürlich sehen, was in der Vergangenheit passiert und was das mit den Figuren jetzt gemacht hat. Sind sie daran zerbrochen? Sind sie daran gewachsen? Und das ist sehr interessant zu sehen. Vor allem hat sich Peppi immer selber so als, ja, ich bin ein guter Typ und ne, beste Freund und alles. Und diese Sichtweise wird so ein bisschen in Frage gestellt und das gipfelt dann in der finalen Folge, in Folge 8, wo, und das fand ich ein sehr interessantes Gespräch, wo dann der jetzt Peppi mit seiner Vergangenheitsform quasi ein Zwiegespräch führt. Also die sitzen sich dann quasi gegenüber und das fand ich wirklich sehr gut. Also da habe ich auch wirklich mal ganz kurz ein bisschen leicht feuchte Augen gehabt, weil das wirklich schon, ja, so gezeigt hat, okay, also da wird viel so, ja, weil dann so die Vergangenheitsform fragt, ja, was hast du gemacht? Und ne, also fand ich wirklich gut gemacht, gut gespielt. Und das Interessante bei der Serie ist, dass sie halt viele Sachen aus der Vergangenheit hochgeholt haben. Denn sie haben unter anderem auch ein paar Gaststars dazu geholt, unter anderem Jürgen Domian, also kennt man ja auch noch, ne? Macht ja das nicht mehr. Dann Janet Biedermann haben sie geholt, Mola Adebesi als quasi so DSDS-Jury, Britt Hagedorn, also wer kennt es noch von der Talksendung Britt, Sabrina Setdur war mit dabei und der mittlerweile leider schon verstorbene Khatar tritt auch als Rapper auf. Also wirklich richtig, richtig gut. Also haben sie wirklich auch so diese alten Shows nochmal so rausgeholt. Es gibt auch so ein paar Einspieler von Barbara Salisch und sowas. Also fand ich schon ganz, ganz witzig gemacht. Und wir erfahren dann auch, also der Zuschauer erfährt dann auch am Ende, warum er nicht zum Klassentreffen eingeladen worden ist. Also Peppi selber erfährt es nicht. Und da lässt man sich doch so, also die Serie macht dann quasi so einen Perspektivwechsel von ihm weg. Ich sage jetzt nicht zu wem, weil das würde spoilern. Yeah. Und da wird zumindest die Option aufgemacht, es könnte vielleicht weitergehen. Also dass man dann vielleicht einfach die Perspektive wechselt auf diese andere Figur und Peppi aber trotzdem weiterhin in der Serie dabei ist. Also da wäre ich auch sehr gespannt, ob sie das durchziehen. Also bis jetzt ist ja auch bei Chappell noch nicht alles, ob es da eine zweite Staffel gibt. Aber die Serie hat mich wieder mal sehr, sehr überrascht. Wirklich gut produziert, sah wirklich gut aus. Läuft so auf den Spuren von How to Sell Drugs Online Fast. Also auch wirklich sehr modern mit Einspieler und Einblendungen. Also wirklich super gemacht. Wie gesagt, natürlich auch alles in der Vergangenheitsform mit 2006. Ne? Wir hören die Modems, du siehst die alten Handys und alles. Also sie haben sie ja wirklich die ganzen nostalgischen Goggles. Ja. Ja, klar. Ne? Haben sie alles rausgeholt. Und die Folgen gehen auch alle relativ gut durch. Das sind so, alles so, glaube ich, zwischen 30 und 40 Minuten.
Ja. Yeah.
Also das ist wirklich gut mit anzusehen und auch gut gespielt von dem Cast. Unter anderem ist auch Anke Engelke mit dabei, die spielt die Mutter von Peppi. War ich auch sehr überrascht, weil sie eigentlich eher eine kleine Nebenrolle hat. Ja. Und aber trotzdem, also richtig, richtig cool. Also ist für mich persönlich eine Empfehlung. Also hat mich wieder sehr positiv überrascht.
8,1 auf IMDb, sind jetzt allerdings noch nicht so viele Bewertungen da. Wahrscheinlich, weil die nicht so bekannt ist, ne? Aber 8,1 würde ich sagen, also nach deinen Ausführungen, nach deiner Erklärung, da gehst du auch mit, oder?
Ja, voll. Also ich fand die gut. Vor allem, weil sie halt wirklich so mal aus der heutigen Sicht, weil ich glaube, man hat sich da selber auch so ein bisschen wiedergesehen, so in der Schulzeit und so, je nachdem, auf welcher Gruppe man war, ne, war man
das jetzt. Das ist halt die Zeit gewesen, ne? Ja.
Und da denkt man sich wirklich so, und das ist ja auch so ein bisschen auch Peppis Sicht dann am Ende, okay, so geil war ich jetzt selber in der Schule dann auch nicht, war jetzt nicht der beste Freund vielleicht oder so, ne? Also das ist, was man damals irgendwie als toll empfunden hat, sieht man dann aus der heutigen Perspektive doch ein bisschen anders. Mhm. Und das zeigt die Serie auch gut auf. Manchmal ein bisschen drastisch, finde ich. Also da hätte ich es mir dann doch gewünscht, wenn sie vielleicht den einen oder anderen Punkt ein bisschen leichtfüßiger dargestellt hätten. Aber manchmal braucht es vielleicht auch so dieses Haut drauf und zu zeigen, ey, so und so ist es halt, ne? Oder war es halt zur damaligen Zeit, ne? Aber ist ja auch gut, wenn man es dann heutzutage reflektiert betrachten kann.
Also definitiv eine Empfehlung von dir. Ich habe diesen Monat bzw. August auch wieder eine Serie fertig geschaut. Genau. Geht wieder um eine Apple TV Plus Serie.
Ja, was sonst?
Ja, ich finde einfach diesen Streaming-Dienst richtig, richtig gut. Unbezahlte Werbung an der Stelle, ich kriege da kein Geld dafür. Es ist aber dennoch so, dass ich da einfach sehr viele Produktionen sehe. Und weiß nicht, wie es dir geht, wenn du da guckst. Ich schaue mir meistens vielleicht bald tatsächlich mal den Trailer an, weil man halt von dem Plakat, man sieht da das Plakat, aber man weiß jetzt nicht unbedingt, worum es geht. Es geht um die Serie Smoke und da spielt ein Schauspieler mit, den du, glaube ich, sehr gerne magst, Taron Egerton.
Ja.
Der wirklich auch fantastisch, das Spiel. Es geht um einen Brandermittler, also er ist selbst Brandermittler. Mhm. Man bekommt sehr viel von seiner Story mit, warum er Brandermittler geworden ist, und es geht um, ja, es geht um verschiedene Fälle von Brandstiftern. Es gibt einen Serienbrandstifter und er ist quasi mit derjenige, der diese ganzen Sachen aufklären soll. Hier ist da tatsächlich nicht weiter in der Handlung, weil diese Serie einfach mittendrin auch irgendwelche Turnings macht, zum Ende hin.
Ja.
Also das ist sehr, sehr krass gewesen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe das völlig falsch oder anders eingeschätzt. Falsch ist das vielleicht das falsche Wort dazu. Aber es geht in so verschiedene Richtungen und ich sag mal so, es ist nicht vorhersehbar. Es ist nicht vorhersehbar, wo diese Serie hinführt, und das fand ich da wirklich auch wieder so krass stark, auch wie gesagt, auch von der Besetzung her sehr stark, wieder super gecastet. Jonny Smollett ist auch dabei, Rev Spall unter anderem. Das ist wirklich auch wieder perfekt gecastet. Und insgesamt, also ich möchte ja wie gesagt gar nicht zu viel sagen zu der Serie, weil die jede Folge sind 9 Stück insgesamt, irgendwie diese ganze Handlung verändert. Okay. Vielleicht die ersten 2-3 Folgen braucht die Serie, um so ein bisschen Story aufzubauen.
Ja,
und dann ist die völlig, völlig in Richtungen gegangen, wo ich gesagt habe, okay, keine Ahnung, mündend in der finalen Episode, wo ich mir gedacht habe, ach, okay.
Ja.
Und da noch gar kein Spoiler, aber diese letzte Episode, also das hast du ja oft, ne, dass du eine gute Serie siehst, aber halt dir denkst, okay, der Abschluss dieser Serie ist einfach nicht gut. Ich schaue da auf dich, Game of Thrones, unter anderem, ja. Und es ist halt aber auch, muss man halt auch wirklich auch sagen, es ist halt auch sehr schwierig, wenn man wirklich eine gute Serie hat, da einen Abschluss zu finden und da auch wirklich einen persönlichen Abschluss für die Fans zu finden. Und auch für die ganze Produktion selbst. Und das hat die Serie auch sehr gut geschafft. Ich glaube, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da noch mal eine zweite Staffel kommt. Also das ist eine Staffel, die ist in sich abgeschlossen. Ja. Und fand ich wirklich sehr gut. Ist eine Empfehlung meinerseits. 6,7 auf IMDb. Würde ich sehr viel höher gehen. Allein schon Taron Egerton, kein Spoiler. Aber also es ist unfassbar, was er da spielt.
Ja, ist ja, glaube ich, eigentlich seine erste Apple-Produktion, ne? Also er war ja schon in einer anderen Serie auch auf Apple, in dieser Gefängnisserie, wo er da im Knast war.
Das weißt du jetzt?
Ja, nee.
Also ich weiß, dass er bei Carry On, ach, Tetris hat er, war, also da.
Ja, und er hat in irgendeiner Serie dort mitgespielt, da spielt irgendwie Invisible Devil oder so, da spielt er irgendwie so ein Gefängnisinsasse oder so, also das ist noch so eine andere Serie. Aber die ist schon ein bisschen länger da, ich glaube, die ist schon so ziemlich von Anfang an.
Ah, okay.
Und, ja, also für mich ist das toll. Also ich mag den sowieso, also gerade nach seinen Kingsman-Film. Also ich hoffe, ich hoffe ja auch endlich auf den dritten Teil irgendwann. Und also mit ihm.
Ja,
und,
auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, Smoke hast du auch schon mal erwähnt, wo du es angefangen hast, glaube ich. Deswegen, ja, ich hab ja so ein bisschen gewartet, bis die jetzt komplett da war, weil ich die dann halt, wenn dann am Stück halt durchgucken will.
Ja, macht auch Sinn. Also wir hatten tatsächlich wieder kompletter Fehler eigentlich unsererseits. Wir sind mitten eingestiegen. Ich mag das eigentlich nicht, wenn ich da wochenlang auf neue Episoden warten muss. Aber bei der Serie, die war wirklich, also die ging wirklich auch gut durch. Und ja, wie gesagt, du hast schon gesagt, in Tetris Carry On, das war, glaube ich, eine Netflix-Produktion. Die hast du damals mit Jansi, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ja, die kam letzten Dezember besprochen, ja. War auch ein guter Hit auf jeden Fall, ja.
Ja, und Taron Egerton hat halt das auch wirklich drauf, komplexe Charaktere zu spielen, finde ich. Und das, auch wieder kein Spoiler, aber das ist, man merkt da tatsächlich schon auch in den ersten Folgen, dass die Rolle von ihm, er spielt ja Dave Gutzen, heißt der Brandermittler, dass die wirklich auch sehr vielschichtig ist.
Okay.
Und ja, das, also da, die kann ich dir definitiv empfehlen, oder auch euch da draußen. Weitaus besser als 6,7 auf IMDb. Ich würde da tatsächlich in den Achterbereich gehen, weil der wirklich, also die ist wirklich gut. Und die ist halt einfach auch abgeschlossen. Also da brauchst du keine Angst haben, dass da, also glaube ich jetzt zumindest, dass er jetzt noch 10 weitere Staffeln folgen. Gut, vielleicht kommt da nochmal irgendwie eine andere Side-Story, aber diese Story ist einfach abgeschlossen. Okay. Finde ich auch mal schön bei einer Serie, dass man sagt, okay, man hat jetzt diesen Handlungsstrang, den schließen wir ab und geben am Ende dann nochmal wirklich mit der letzten Episode den Fans oder den ZuschauerInnen wirklich auch ein zufriedenstellendes Ende, glaube ich.
Ja, man muss ja jetzt nicht alles auserzählen, sage ich jetzt mal. Ne? Also, gut, es kommt ja auch immer so ein bisschen aufs Thema an, aber ich habe auch noch mal kurz geguckt, also Invisible Devil tatsächlich 2022 hat er schon mitgespielt, ist eine Staffel, auch eine 8,1 Bewertung, also auch auf Apple TV. Also können wir da locker gucken. Also da spielt er halt irgendein Gefängnis in Sachen. Erzähl die wahre Geschichte des verurteilten Drogendealers Jimmy Keane. Ja. Deswegen, also
ja.
Kann ich auch, also habe ich jetzt nur damals mal reingeguckt. Ich habe die, glaube ich, auch nie zu Ende geguckt, aber müsste ich eigentlich auch mal machen. Also, glaube ich, wer Taron Egerton mag, kann auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch wieder wertig produziert, Smoke, oder? Also sieht
ja,
wieder.
Es ist wieder typisch. Typische Apple-Produktion.
Das, ja.
Man muss es halt einfach sagen, dass diese Filme und Serien, die schauen halt einfach gut aus. Also das haben wir ja schon oft gesagt. So, ich bin gespannt, ob der nächste Film auch gut produziert ist, weil wir gehen nämlich jetzt generell zu den Filmen und zu dem Film, den du hast du mitgebracht. Night Always Comes läuft auf Netflix. Netflix ist ja auch dafür bekannt, eigentlich wertige Filme zu produzieren. Inhaltlich bin ich gespannt, was du sagst dazu. Also wenn ich die Bewertungen schon wieder sehe, aber wie ist denn dein Fazit, um was geht's? Ich sehe gerade, Vanessa Kirby spielt mit.
Genau, weil das ja gerade sie durch Fantastic Four First Steps ja eh nochmal so ein bisschen präsent war, dachte ich, oh, musst du den angucken. Also ich meine, das ist auch ein Film, der auf verschiedenen Festivals schon gelaufen ist. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der ist jetzt nicht rein von Netflix produziert. Ich vermute mal, die haben den eingekauft. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Der kam am 15. August raus. Dort spielt Vanessa Kirby Lynette, die mit ihrer Mutter Doreen in einem Haus wohnt. Und ein Bruder hat, der das Down-Syndrom hat. Und sie sind irgendwie so kurz davor, quasi aus dem Haus rauszufliegen, haben aber die Möglichkeit, das Haus zu kaufen. Für $25.000 ist ja, würde ich jetzt mal behaupten, relativ günstig.
Schnapper!
Ja, und kurz bevor das soweit ist, also das Geld hat sie auch haben sie halt irgendwie auch zusammengekriegt eigentlich, kauft ihre Mutter so aus einem Affekt ein Auto. Von dem Geld kann sie ja nicht mehr zurückgeben. Und ja, das bringt Lynette erstmal komplett zum Ausrasten, weil ja, sie halt nicht aus dem Haus rausfliegen möchte, weil sie dort wohnen bleiben möchte. Und dadurch, dass ihre Mutter da halt so ein bisschen freidreht, muss sie halt irgendwie an Geld kommen und sie versucht halt verschiedene Möglichkeiten daran zu kommen, die auch jetzt, sag ich mal, nicht ganz so gesetzestreu sind. Also sie lässt sich da sehr schnell in so eine, ja, würde ich jetzt mal sagen, ja, nicht so ganz legale Sachen so reintreiben. Also es ist quasi so, es fängt so klein an, aber so, man merkt so, wie die Spirale, also wie halt ihre moralischen Werte immer weiter sinken, weil sie halt irgendwie versucht, an das Geld ranzukommen. Auch dann zusammen mit ihrem Bruder macht sie sich dann auf die Reise durch die Nacht und versucht da irgendwie an das Geld zu kommen und trifft immer wieder auf neue Leute. Das wird alles immer größer und halt auch eigentlich auch immer schlimmer, als einfach zu sagen, okay, wir haben das Geld halt nicht, wir können das Haus halt einfach nicht kaufen und dann ist es halt eben so. Ist ein Dramafilm, spielt halt sehr, also das ist jetzt kein effektgeladener Film, muss man sagen, also es geht halt eher so um Figurenkonstellation. Was macht das mit ihr, was macht das mit ihrem Bruder, was macht das mit ihrer Mutter und halt auf die Figuren, die sie halt trifft. Ne? Und ich muss sagen, ich fand den Film jetzt nicht extrem gut in dem Sinne, wie er das, was er so gezeigt hat, weil er schon ja ein bisschen schwierig anzusehen war. Also, weil das Ganze halt auch so ein bisschen unbehaglich war. Weil manchmal habe ich mir auch so gedacht, Mensch, warum machst du das? Warum redst du nicht einfach mit deiner Mutter? Weil die halt auch irgendwie so im Streit auseinandergehen und sie macht dann so ihr Ding da in dieser Nacht. Und ich finde eher, bei dem Film ist es halt so, der erzählt schon eigentlich eine interessante Geschichte, aber ein bisschen zu kompliziert. Ein bisschen zu, ja, also nicht.
Das sind 1:48 wahrscheinlich,
ja,
ist nochmal ein Faktor. Oder?
Und nicht so stringent. Und ich finde aber, Vanessa Kirby macht das richtig, also ich finde, die spielt wirklich richtig gut. Und auch der Darsteller, der ihren Bruder spielt, hat ja wirklich, wie gesagt, Down-Syndrom kann man ja nicht spielen. Und der macht das wirklich super. Und die agieren wirklich auch super miteinander. Also deswegen, ich verstehe, warum der Film eher schlecht, weil das ist halt kein reiner Unterhaltungsfilm.
Ja, gut, aber das will er auch nicht sein, sicherlich.
Ja, nee, ja, vielleicht ein Stück weit natürlich schon, aber der erzählt halt eine etwas schwierige Geschichte von einer Figur, die halt irgendwie vor vollendete Tatsachen gestellt wird und versucht da irgendwie jeden Strohhalm zu greifen und irgendwie. Und ich fand das selber auch so ein bisschen anstrengend mit anzugucken, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich fand trotzdem die schauspielerische Leistung von Vanessa Kirby und auch, wie gesagt, von dem Darsteller, der ihren Bruder spielt, wirklich richtig, richtig gut. Das ist halt eher so ein Charakterfilm. Das ist halt, der zeugt halt nicht von den besten Momenten filmisch oder unterhaltungstechnisch. Das hast du halt hier nicht. Es geht halt hier eher um diese, um den menschlichen Faktor und deswegen kann ich verstehen, dass der Film jetzt nicht so die hohen Wertungen bekommen hat. Also das ist schon nachvollziehbar, aber schauspielerisch fand ich den wirklich richtig gut. Also da hat man da halt wieder mal so ihre Klasse gesehen. Was ich ein bisschen schade fand, dass sie ein bisschen, gut, aber das ist halt ein deutsches Problem, dass sie wieder eine andere Synchronstimme hatte.
Ah, okay, ja, das reißt einen manchmal
so ein bisschen raus. Das reißt einen dann so ein bisschen raus, aber gut, dafür kann der Film ja nichts. Ich weiß nicht, irgendwie hat sie scheinbar eh nicht so eine feste, weil ich glaube, so das Weg hat auch zwischen Fantastic Four und Mission Impossible hat das auch gewechselt. Die Stimmen, bin ich der Meinung.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das dieselben waren.
Ja, ich meine.
Obwohl ich halt einfach so diese Mission Impossible Stimme finde ich ehrlicherweise fast am besten, muss ich sagen.
Sie gefällt ich meine, mir das so. Ist Jacqueline Bell, wenn ich mich nicht täusche, als Synchronstimme. Wirklich fantastische Stimme auch von ihr.
Ja, wie gesagt, dafür kann ja der Film und auch die Synchronsprecher nichts. Das ist ja wahrscheinlich, aus welchen Gründen auch immer das hier so gemacht wurde, ist halt eben so. Manchmal ist das ja vielleicht auch...
Das hat man aber ja bei vielen Schauspielern.
Ja. Also aber normalerweise sagt man ja so, wenn man dann eigentlich eine hat, die regelmäßig, dann wird das ja auch zur festen Stimme dann halt oder so. Aber ja, okay. Wie gesagt, reißt er nur so ein bisschen aus dem Ding raus, aber es hat trotzdem gepasst. Ja. Also wie gesagt, ich finde das eher so ein Charakterfilm, Darstellerfilm, der jetzt nicht unbedingt durch die Schauwerte punktet, aber halt durch einfach so die Charaktermomente, wie sie halt spielt. Weil ich fand sie schon eigentlich sehr, sehr stark. Halt auch ihre Verzweiflung. Und dann halt auch so am Ende so die Auflösung halt. Also was ist dann das Ziel des Ganzen? Das werde ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Ja. Wäre jetzt auch kein Riesenspoiler, aber will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, dass ihr wenigstens dem Film noch eine Chance gebt.
Ja, 2,7 auf Letterboxd und auf IMDb 5,9. Also ja, es sind jetzt nicht die besten Bewertungen, sage ich jetzt mal, aber wie du schon gesagt hast,
glaube ich halt einfach, weil es halt auch ein schwieriger Film ist, was das angeht, also deswegen.
Ja. Ich habe einen lustigen Film mitgebracht, nämlich der Film, also es ist ein Kinofilm, Pride Heart heißt der und ich weiß nicht, sagt dir der was?
Ja, der Titel schon so ein bisschen, ja.
Ja, also mit Rebel Wilson unter anderem in der Hauptrolle. Ja, es geht darum, es geht um eine Hochzeit, es geht darum, dass diese Hochzeit einfach so in ein komplettes, ja, so eine komplette Actionsequenz ein bisschen mündet. Auch da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist eine Actionkomödie,
okay,
die ich vorab sehen konnte, tatsächlich in der Sneak Preview. Und habe mir da erstmal gedacht, oh, was kommt da auf mich zu? Das ist eigentlich gar nicht so die Kombination, wo ich sage, da würde ich jetzt so, ja, mich richtig freuen im Kino. Mhm. Es ist halt wieder so Comedy, man muss da halt irgendwie dafür gemacht sein, sage ich jetzt mal. Oder man muss da irgendwie einen Nerv treffen. Und es sind super viele Actionsequenzen dabei. Es sind super viele Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, oh, haben sie jetzt aber echt ein bisschen übertrieben. Aber er ist in erster Linie ziemlich lustig. Ich habe den in OV gesehen, meine ich. Hat ziemlich schlechte Bewertungen, sehe ich jetzt gerade.
Okay.
Aber das ist wahrscheinlich auch genau dem geschuldet, dass man halt einfach sagt, ja, es ist halt einfach ein Comedy-Film und da musst du halt einfach den Nerv treffen.
Ja, komm,
und,
ja,
es ist halt sehr übertrieben schon teilweise dargestellt.
Ist sie die Hauptdarstellerin?
Sie ist die Hauptdarstellerin, okay. Ist quasi eine Geheimagentin, die ja, wie gesagt, bei der Hochzeit dabei ist und kommt dann in die eine oder andere Situation und die wissen alle nicht, dass sie eben eine Geheimagentin ist.
Ja.
Und da gibt es halt dann die Auflösung und so und merken, okay, die Liebe, wie heißt sie denn? Sam, genau. Das ist eine Geheimagentin, was hatten die für Moves drauf? Und so. Und also auch ganz witzig. Ich habe mich tatsächlich schon sehr unterhalten gefühlt. Kann aber natürlich auch verstehen, dass da die Leute sagen, ja, vielleicht ist es natürlich ein bisschen drüber. Was ich positiv anmerken kann, der Film hat wohl keinen deutschen Titel, er heißt tatsächlich Pride Heart. Also man
okay.
hat sich da nicht
irgendwie... Okay, hat man sich nicht mal die Mühe gegeben, deutschen Untertitel zu machen.
Ja, genau, also da, das heißt einfach Pride Heart, der Film, ja. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, Hochzeit, keine Ahnung. Also ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, ob man den unbedingt im Kino sehen muss. Der geht, glaube ich, zu Hause im Home Entertainment, zu Hause auf der Couch auch ganz gut. Hat die Stunde 45 auch eine okay Länge. Also ich habe mich dann schon irgendwann mal gefragt, so, okay, wie lange geht der jetzt noch? Also jetzt nicht, weil er so langweilig war, aber der ist sehr überladen mit Action-Effekten und so. Ich glaube, da wollte man ziemlich viel reinbringen. Das Cover, ich zeige es jetzt gerade, es sieht halt auch schon entsprechend aus. Also Man weiß, was man bekommt. Wenn man Rebel Wilson mag, dann kriegt man da sowieso.
Aber trägt sie das denn?
Also
trägt sie den Film? Weil, ich weiß nicht, ich habe sie so hauptsächlich immer so als Nebencharakter immer so ein bisschen im Kopf.
Ja, auf jeden Fall. Also das macht sie richtig gut.
Okay.
Ja, wie gesagt, man muss halt einfach sagen, habe ich da Bock drauf oder nicht? Ich kenne den Trailer jetzt tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, ich habe den ja in OV gesehen. Insofern habe ich mich da noch nicht groß davor informiert. In der Sneak, in OV. Aber es sind halt wirklich auch einige bekannte SchauspielerInnen dabei. Anna Chlumsky unter anderem auch. Der Film ist okay. Also die Bewertungen hören sich ein bisschen härter an, glaube ich, als es tatsächlich ist auf Letterboxd hat ja eine 2,0 und auf IMDb eine 4,3. Also werden tatsächlich sehr, sehr schlecht bewertet, beziehungsweise der Film. Ist an sich jetzt nicht so schlimm. Also ich finde, den kann man gut zu Hause mal anschauen, tatsächlich. Wenn man jetzt nichts Kompliziertes haben will, ist jetzt gar nicht böse gemeint oder so, aber es ist halt einfach, die Story gibt halt jetzt auch nicht so viel her und es ist auch nicht sehr...
Ja gut, es ist halt eine Action-Komödie, ne? Das ist ja die Story dann eher auch immer nur so, beiläufig halt. Ne?
Ja, also eben, also deswegen, da darf man nicht zu viel erwarten. Aber insgesamt glaube ich, wenn man so die Kombination Action und Komödie mag, dann kann man das schon. Und wenn man so ein bisschen auch eine übertriebene Darstellung von Action haben möchte,
klar, muss man halt drauf Bock haben. Ne? Aber
dann ist es, glaube ich, für so einen. Ich meine, wir sind jetzt bald im Herbst, dann kann man da schon auf jeden Fall reinschauen.
Ja.
Ja. Dann zu deinem nächsten Film. Nobody 2.
Jawollo.
Und da gibt es ja natürlich entsprechend auch einen ersten Film. Und da warst du sehr begeistert von dem, ne?
Der hat mir sehr gut gefallen, ja. Also ich fand richtig gut. Also kommt ja auch so ein bisschen aus dem Dunstkreis von hier John Wick und auch Ballerina. Also wird ja so von den Machern so gemacht. Da ist ja Bob Odenkirk, den man ja als Better Call Saul kennt, der Hauptdarsteller.
Fantastisch,
und der kehrt jetzt hier zurück in Nobody 2. Eigentlich sind auch alle wieder mit dabei, die ja auch im ersten Teil dabei waren. Ne? Also sei es jetzt Connie Nielsen als seine Frau. Neu dazu kommt Sharon Stone als Bösewichtin. Oh. Ja, die hier im zweiten Teil mit dabei ist. Und Bob Odenkirk spielt ja Hutch Mansell, der ist jetzt kein großer Spoiler, im ersten Teil ja das Geld einer Verbrecherorganisation verbrannt hat. Und wir erfahren jetzt, ist jetzt gleich zu Beginn des Films, dass er Aufträge erledigen muss, um halt diese Schulden quasi abzuarbeiten. Und irgendwann sagt er halt einfach, ich brauche mal Urlaub. Ne?
Und, ja, ja, genau.
Und was macht der Amerikaner, wenn er in Urlaub fährt? Er fährt in den Freizeitpark, ist doch vollkommen klar. Und er schnappt halt seine Frau, seine Kids und sie fahren in einen Freizeitpark, wo er früher schon war als Kind, mit seinem Bruder zusammen. Sein Vater, David, nimmt er auch mit, gespielt von Doc Brown, Christopher Lloyd, ist auch wieder mit dabei.
Cool.
Und schnappt ihn sich und die machen sich auf den Weg in den Freizeitpark. Wie man es natürlich auch so kennt, wenn man irgendwie vor 20, 30 Jahren in einem Freizeitpark war, ändert sich in der Zeit dann doch vielleicht mal ein bisschen was. Und so ist es dort halt auch. Und er tritt aber auch in diesem Freizeitpark ja quasi so gewissen Leuten so ein bisschen auf die Füße. Das beginnt quasi eigentlich damit, dass sie seine, sieht man auch im Trailer schon, seine Tochter schlagen. Und das lässt er natürlich nicht auf sich sitzen und sagt zu seiner Frau, ich muss mal kurz das Handy holen, und verprügelt dort im Prinzip die halbe das halbe Sicherheitspersonal in diesem Freizeitpark. Ja. Was dann halt Sharon Stone als Chefin einer Verbrecherorganisation vor Ort so auf den Plan ruft, die sagt, ja, wir müssen den außer Gefecht setzen. Und ja, das ist im Prinzip der Film.
Also im Prinzip das, was man aus dem Trailer auch so ein bisschen also im Prinzip rausziehen kann.
Genau. Ja. Und
habe ich sehr auf dem Kino gesehen tatsächlich.
Genau, darum geht es quasi. Man hat so im Vorfeld schon die eine oder andere kleinere Action-Szene. Dann, das gipfelt natürlich, wenn man schon den Freizeitpark als Setting hat, natürlich dort.
Wasserpark steht hier sogar.
Oder Wasserpark ist es genau. So als Kulisse, da findet dann auch das Finale statt, was auch sehr, sehr gut war wieder. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe nicht so viel erwartet, weil ich fand den ersten überraschend. Also, ne, das war ja auch kein großer Film damals. Er war ja relativ klein eigentlich. Ikonisch natürlich damals so diese Bus-Kampfsequenz von ihm. Also kann man auch einfach mal bei YouTube eingeben, Nobody Bus. Kampfszene, also die ist wirklich richtig, richtig gut. Also auch hatte man damals ja auch schon im Trailer verwurstet, weiß ich noch ganz genau, wie dann der Bösewicht zu ihm sagt, ja, aus dem Weg, alter Mann, na, ihr bekommt jetzt einer auf die Fresse, ne? Und dann passiert halt diese Kampfsequenz. Versucht man hier im zweiten Teil ein bisschen zu nochmal zu machen, funktioniert, finde ich, nicht ganz so gut wie im ersten, aber ich hatte meinen Spaß damit. Das ist so ein 90 Minuten, sag ich mal, der gut
durchgeht. Ja, nicht mal, eine Stunde 29, da habe ich erstmal ein bisschen blöd geschaut, als ich das gesehen
habe. Ja, der geht gut durch, also, ne, also der macht auch nicht lange irgendwie rum oder sowas, also man weiß relativ schnell, worum es geht und sowas. Der hat einfach Spaß gemacht, ne, also klar kann man natürlich die Frage stellen, okay, ne, Christopher Lloyd ist halt mit dabei, weil er dabei ist, ne, hat jetzt nicht die riesigen Szenen, muss man ehrlicherweise, aber der Mann
ist
halt
auch... Ist auch schön, ihn auf der
Leinwand zu sehen. Ja, auf jeden Fall, und vor allem habe ich immer noch das Gefühl, dass der immer noch die Synchronstimme vom früher hat, ich weiß nicht, ob das immer noch derselbe ist.
Mal gucken, ja.
Aber so von der Stimmfarbe her hören sie sich sehr, sehr ähnlich an, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich hatte einfach meinen Spaß. Also ich hoffe ja immer noch so drauf, viele wollen es ja nicht, dass halt irgendwann halt wirklich Ballerina John Wick und halt auch Hutch Mansell, dass die mal aufeinandertreffen. Also ich hätt halt gerne so ein Crossover zwischen den dreien. Also dass die drei mal gegen vielleicht in John Wick 5, make it happen. bringen die alle zusammen. Man merkt natürlich auch so ein bisschen die Zeit. Bob Odenkirk ist ja jetzt auch ein bisschen älter geworden. Ist völlig fein, weil er spielt ja jetzt hier auch nicht den John Wick. Er spielt halt einfach jemanden, der das früher mal gemacht hat, jetzt halt seit Jahren schon Hausmann ist und jetzt halt wieder das macht. Also ich kann das verzeihen. Es macht Spaß. Ja. Ich hatte da wirklich 90 Minuten wirklich meinen Spaß. Und das
geht's ja.
Ja, und wie gesagt, er schafft es jetzt nicht ganz so an die Klasse vom ersten, finde ich. Er ist finde ich, minimal schwächer so ein bisschen. Aber, ja,
muss man vielleicht einen zweiten Teil auch geben. Also, ja. Nachdem der erste so ein Überraschungserfolg war, sage ich jetzt mal, ist das auch vollkommen okay.
Genau, aber ich fand das so als Action-Komödie wie, im Prinzip wie auch Bright Heart, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt.
Genau.
Ne? Das soll halt auch nicht ernst gemeint sein, das soll halt einfach schöner Spaß sein und das macht der Film auf jeden Fall.
Ja, von den Bewertungen her geht eigentlich, also auf Box hat er eine 3,0. Und auf IMDb hat er eine 6,5. Ja, das ist halt auch wieder so.
Ja, ich habe ihm 3 Sterne gegeben. Also ich,
wie du immer so schön sagst, solide.
Ja, ich hatte da meinen Spaß mit. Ich meine, klar, weiß ich auch, kann man da viel auch kritisieren vielleicht an dem Film. Ja. Aber wenn du da 89 Minuten deinen Spaß hast. Boah.
Ja, und das ist halt auch wieder so ein Film, genauso wie Bright Heart, dass ich das sage, weil Trailer schauen, wobei ich jetzt bei Nobody 2, den Trailer habe ich wirklich oft im Kino gesehen. Da kriegt man ja auch tatsächlich mit, um was es geht, was es für eine Art Film ist. Und da muss man halt dann sagen, wenn ich da drauf Bock habe, dann ist es auch vollkommen in Ordnung und dann hat man da auch sicherlich Spaß mit. Also es ist jetzt nichts, wo du dann wahrscheinlich rausgegangen bist und sagst, boah, der war jetzt super überrascht über den Film. Nein. Insofern ist das doch alles okay. Also,
da weiß man, was man bekommt.
Also von dir auch da definitiv eine Empfehlung.
Ja, für mich persönlich auch. Ja.
Die Empfehlung von mir kommt ja auch wieder aus dem Kino. Ich habe nämlich The Roses angeschaut, auf Deutsch die Rosenschlacht. Auf den Film habe ich mich schon sehr gefreut, unter anderem Olivia Colman und Benedict Cumberbatch in den Hauptrollen und sie spielen ein Ehepaar, das sich so ein bisschen auseinandergelebt hat und sich scheiden möchte. Und wie es der Titel schon sagt, ist ja mündet in einer Rosenschlacht. Und wirklich auf so krasse Weise teilweise, dass ich auch da im Kino und saß gedacht habe, krass, wo geht denn das jetzt noch hin? Und auch das Finale dieses Films, es ist einfach, man hat jetzt gar nicht so viele Schauplätze, muss man ja auch gar nicht.
Nö.
Und muss vielleicht dazu sagen, Benedict Cumberbatch spielt Theo Rose, er ist Architekt, meine ich. Olivia Colman spielt Ivy Rose, sie ist Chefköchin, beide ziehen nach Amerika und sind ja schon erfolgreich in ihrem Beruf. Bei Theo ist es allerdings so, dass bei ihm quasi so ein, dass bei ihm die Arbeit ein bisschen wegbricht und auf der anderen Seite Ivy großen Erfolg mit ihrem Restaurant hat und da gibt es dann zwischen beiden so gewisse Differenzen, wie es denn weitergeht. Und ja, ich möchte, wie gesagt, noch gar nicht zu viel verraten, auch da wieder, weil die Story auch wieder sehr stringent erzählt wird, aber auch da wieder sehr viele Überraschungen in sich hat. Und wie gesagt, mit dem Cast wirklich auch fantastische Schauspieler. Kate McKinnon ist auch unter anderem dabei und Andy Samberg. Dabei, also bei Andy Samberg weiß man ja auch immer, was man kriegt, ne? Und das sind so die vier Main Characters, wenn ich es jetzt mal so sagen kann. Also vor allem Benedict Cumberbatch und Olivia Colman, wirklich unfassbar gute Chemie, die zwei. Auch, man merkt halt einfach, das sind einfach Elite-SchauspielerInnen. Und also das ist auch ein Film, wenn man da Spaß dran hat, so Konflikte in einem Film zu sehen und auch etwas kreativer ausgestaltet, sage ich jetzt mal vorsichtig, dann ist es auf jeden Fall ein Film zum Anschauen. Ich habe den in OV gesehen, auch wieder auf Englisch. Und das ist wirklich, ist einfach ein guter Film. Also ich habe jetzt mal geguckt, die Bewertungen sind so, ja, also würde ich schon sagen, wird einigermaßen passen, 3,5 auf Boxed und auf IMDb 7,0. Ich würde da auch wieder ein bisschen höher gehen, weil einfach, wenn man an sich die schauspielerische Leistung von beiden jetzt sieht, weil man hat ja am Anfang, kriegt man mit, wie die zusammengekommen sind, die zwei.
Ach so, okay.
Und wie sie sich halt auseinandergelebt haben und warum auch teilweise oder beziehungsweise welche Konflikte sie haben. Und es ist einfach, also Benedict Cumberbatch, auch Olivia Colman, müssen wir halt nicht groß was sagen dazu. Nee. Also das sind einfach so tolle SchauspielerInnen. Und das passt einfach wunderbar in dem Film. Und ist so ein bisschen im August rausgekommen. Und hab nicht so viel gehört davon.
Nee, also.
Ich weiß gar nicht, ob ich da eine große Vorstellung. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den Film aufmerksam geworden bin, weil ich bin ja kein Trailer-Gucker. Aber ich glaub, da habe ich tatsächlich mal 1-2 Trailer auch im Kino gesehen. Und Carina war da auch gleich dabei, hat gesagt, will sie unbedingt sehen, den Film. Und auch da eine absolute Empfehlung. Du hast von dem Film aber mitbekommen, oder?
Ja, also gehört, ja, aber jetzt, ich glaube, den Trailer habe ich ehrlicherweise auch gar nicht gesehen.
Okay.
Okay.
Also da auf jeden Fall im Anschluss der Aufnahme, wenn du jetzt gleich zurückfährst im Zug. Dann definitiv den Trailer anschauen, weil ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz guter Film, der vielleicht so ein bisschen, ja, zu Unrecht ein bisschen unbekannter ist, obwohl es auch wirklich große Schauspielerinnen hat. Also da auf jeden Fall sich überraschen lassen.
Ja.
Dann kommen wir zu dem Film, den wir gemeinsam gesehen haben. Den wollen wir jetzt allerdings nur ganz, ganz kurz besprechen, weil das auch ein ganz, ganz kurzer Film ist, nämlich Die nackte Kanone mit Liam Neeson. Ich sag mal so, wir sind, glaube ich, beide auch mit den Filmen aufgewachsen.
Ach so, mit den, ja.
Mit den alten Filmen, ja, also ja, alten in Anführungsstrichen. Ja, ja. Und als ich gehört habe, da gibt es jetzt eine neue Version, ich habe mir schon gedacht, boah, wie willst du das jetzt in die Jetztzeit transferieren? Hattest du ähnliche Gedanken?
Es ist zumindest eine Herausforderung, ne? Weil du natürlich mit dem Humor von früher heutzutage ja sehr, sehr anecken würdest. Ne? Ich glaube, wie gesagt, den alten Filmen verzeiht man das ja so ein bisschen, weil die halt so ein Produkt ihrer Zeit halt einfach waren oder so. Deswegen war ich auch sehr, sehr gespannt. Ich meine, Liam Neeson habe ich da schon irgendwie zugetraut, weil ich schon finde, dass er auch eine komödiantische Seite hat, auch wenn er natürlich oft jetzt ernste Rollen spielt, aber oder gespielt hat, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ne? aber man hat ja schon gemerkt, er hat ja auch in Million Ways to Die in the West, hat er ja auch schon einen Auftritt gehabt.
Und also stimmt,
da hat man ja auch schon gemerkt, okay, der war kann
schon ein
das.
Bisschen her, ne?
Ja, ja, ist schon ein paar Tage her. Christopher Lloyd übrigens auch. Und
Hat sehr gepasst da, ne?
Und deswegen war ich schon sehr, sehr überrascht oder gespannt drauf, wie sie es so umsetzen. Mit Pamela Anderson so als weiblicher Gegenpart habe ich mir auch gedacht, ey, das passt eigentlich ganz gut.
Ja.
Ne? Und ja, war schon sehr, sehr gespannt, wie sie es so umsetzen.
Ja, und muss sagen, ich finde, die haben direkt, also der Film geht halt nur eine Stunde 25. Das ist mir tatsächlich erst bei der Zweitsichtung aufgefallen. Ich habe den tatsächlich zweimal jetzt im Kino gesehen.
Okay,
zweimal. Und also beim ersten Mal habe ich schon, also ich finde diese erste halbe Stunde, ich glaube, es war die erste halbe Stunde, ich bin von Lachen, also ich bin nicht mehr rausgekommen. Also vor allem Liam Neeson und Pamela Anderson, diese Kombination funktioniert so hervorragend, verstehen sich privat ja wohl auch sehr gut. Das ist wirklich, wirklich gut, auch mit Danny Huston als Gegenspieler und Kevin Durant. Das ist einfach so, ich weiß nicht, der Trailer tatsächlich, ich habe den wirklich sehr oft gesehen und da war ich nicht so überzeugt davon. Also der hat mich
die Trailer waren irgendwie, aber es ist, glaube ich, auch für Komödien schwierig. Also wenn du nicht alle Gags schon vorwegnehmen willst.
Ja, ja, und allein wie oft da Kaffeethema ist. Ja. Also ja, es gut, ist ja. Einfach, und das ist halt auch wieder so ein Film. Also ich finde tatsächlich, ein paar Gags waren schon drüber. Ich fand die... Ach, nee, musste nicht.
Ja, gut, machen. Aber da sind wir natürlich wieder bei Humor, ne?
Ja.
Wenn es halt vielleicht in dem Moment auch gerade nicht so, vielleicht deine Stimmung, dein Humor einfach in dem Moment auch, trifft.
Also insgesamt, da waren schon ein paar Gags dabei, wo ich gesagt habe, boah, das eigentlich sollte man die nicht bringen. Insgesamt muss man sagen, Liam Neeson macht es wirklich gut.
Der macht es gut.
Ich war wirklich überrascht. Ich meine, Liam Neeson kenne ich noch als Qui-Gon Jinn aus Star Wars.
Ach, ja. Hey.
und die Entwicklung, die er auch genommen hat, also es ist wirklich, wirklich, er macht es wirklich super. Auch die Witze, die er reißt, also ich kann mich an diese eine Szene aus dieser Autocam noch erinnern, wo er auf Toilette muss.
Ach so, ja.
also viele Leute, die den Film gesehen haben, also es ist ja wirklich, also und insgesamt, die alles, was, und das ist diese Atmosphäre, die er da von den alten Filmen auch einfängt.
Mm.
Es ist im Vordergrund irgendwas.
Ja,
im Hintergrund
ja, ja.
Passiert halt so viel,
ja, ja.
Das fast noch witziger ist als diese Hauptstory.
Das auf jeden Fall.
Und das haben die wirklich gut transferiert in die Jetztzeit.
Ja, obwohl ich finde, sie kommen nicht ganz so an die Originalfilme ran.
Nee,
das weil ich hab mir auch noch mal ein paar Clips von dieser Serie angeguckt hier, die es bei YouTube gibt. Und da merkst du halt auch so, wie du es gerade so gesagt hast, du hast so diesen Vordergrund und einfach nur so, wenn du so im Hintergrund, ne, allein eine Szene, du siehst ihn so zu einem Tatort laufen und dann kommen halt welche raus mit so einem, wo halt die Leiche drauf liegt und er geht so hoch in die Wohnung rein und gefühlt müssen das 20 Meter sein und die laufen dann halt immer noch mit der Trage, wo die Leiche drauf, und du denkst dir einfach, hey, wie lang soll denn diese Trage sein, einfach, ne, und lachst halt. Ich finde, das haben sie hier nicht so ganz geschafft, ne, aber ich fand den trotzdem gut. Also, er hat, glaube ich, das Beste so rausgeholt. Oder halt auch, wie Liam Neeson dann einfach so aus dem Bild rausgeht und kommt zur anderen Seite dann, wieder rein.
Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, wirklich. Also diese
das ist ja so ein simpler Gag einfach, aber der funktioniert so gut, ne?
Ja, es ist auch, glaube ich, tatsächlich so dieses Zusammenspiel von Gags, wo du dir in erster Linie denkst, okay, ist das jetzt ein Gag? Aber ja, das ist lustig. Warum ist es lustig? Weißt du, du verstehst ja selber nicht, warum das gerade lustig ist. Und wenn du den Nerv genau triffst, ist es. Aber ich glaube, das ist auch ein Film, da musst du auch tatsächlich, also mit dieser Art Humor musst du
können. Ja, das ist.
Ja, und
das
die Bewertungen sind auch entsprechend so, naja, also 3,4 auf Boxed. Auf IMDb 6,7, ich würde da schon tatsächlich auch wieder höher gehen. Ja. Er schafft ja auch so ein bisschen auch den Schwenk zu den alten Filmen. Also man versucht da ja schon eine Verbindung auch herzustellen. Also nicht nur wegen Frank Junior Junior, glaube ich. Nee, Frank Devin Junior heißt er.
Ja.
Man versucht es schon und auch von der Humorschiene. Das Einzige, wo ich halt wirklich sage, diese Trailer haben mich überhaupt nicht gecatcht. Nee, und haben mir eher gedacht, also wenn ein Trailer das dann schafft, dass ich mir überlege, ob ich den anschauen möchte. Aber also von meiner Seite aus wirklich eine Empfehlung, schaut euch den Film an. Wenn ihr die alten mögt, ich glaube, das kann man schon sagen, wenn man die alten mag, dann wird man da wirklich auch abgeholt.
Oder? Ja. Ich finde, kommt nicht ganz dran so, ne? Aber sie haben es schon größtenteils gut geschafft, so in die Jetztzeit zu transportieren. Also ich hätte auch nichts dagegen, den nochmal zu sehen, beziehungsweise auch einen zweiten Teil, wenn man da nochmal weitermachen möchte. Und wie du schon gesagt hast, die Chemie zwischen Pamela Anderson und Liam Neeson, die funktioniert. Also das merkst du vom ersten Moment, als sie aufeinandertreffen.
Ja.
Man hört ja jetzt auch, wie du schon gesagt hast, dass die Private scheinbar auch irgendwie miteinander mehr zu tun haben wie vorher. Gönne ich den beiden, warum nicht?
Ja.
Das ist einfach gut. Wie gesagt, es sind natürlich auch große Fußstapfen, die im Niesen tritt.
Definitiv.
Deswegen, aber wer die ersten, die Originalfilme mag, der wird ja auch seine Freude dran haben.
Ja.
Ne? Und vor allem so als launiger Abendfilm für knapp 90 Minuten oder 85, was es ja
sind. Ja, also fast schon zu kurz gewesen irgendwie. Also
ach doch, ich fand es ganz gut. Ich glaube, das ist halt bei so einer Haut-drauf-Comedy, wo du ein Gag nach dem anderen abfeuerst, das kannst du nicht über zwei...
Die erste halbe Stunde war schon heftig, ne?
Aber da muss man halt auch viel, wie du schon sagst, so auf den Hintergrund gucken, ne? Allein wenn er da so durch das Polizeirevier läuft und hinten Cold Cases und der kommt aus einer Kühlkammer raus und sowas. Das fällt dir so im ersten Moment gar nicht so auf. Moment, ist der gerade aus der Kühlkammer rausgekommen? Ne?
Wirklich
und,
Wahnsinn,
ja, aber ja, ich glaube, kann man schon sagen, durchaus positiv, ja.
Ja, würde ich auch sagen.
Positive Überraschung.
Ja, definitiv. Dann blicken wir mal auf den September. Da haben wir jetzt tatsächlich.
Auch wenn wir schon im September sind.
Wir sind schon im September, ja. Also ich habe ja tatsächlich auch sehr gefreut auf Conjuring 4. Den habe ich jetzt schon gesehen. Da werden wir dann im Monatsrückblick September drüber sprechen. Vielleicht machen wir da auch eine eigene Folge draus. Müssen wir mal gucken.
Ja, mal gucken.
Nur mal vorab. Ich hatte ja schon wirklich Angst, dass sie es irgendwie nicht so hinbringen. Die Angst kann ich nehmen. Also es war nicht so, wie ich gedacht habe. Sagen wir es mal so. Also sehr weit positiv. Aber wir schauen mal, was noch so kommt jetzt auch demnächst. Und da fällt natürlich The Long Walk auf. Eine Stephen King-Verfilmung, die wir auch dann zusammen angucken. Downton Abbey, großes Finale für die Fans. Fand ich auch sehr wichtig. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich kenne viele, die das mögen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, ich glaube, hat schon eine große Fanschar, ja.
Ja, genau. Gibt es irgendwas anderes noch, was du im...
Ja, welcher für mich ganz interessant, das ist dieser Honey Don't, der hier mit Margot Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans, also...
Oh ja, Chris Evans, nächster Film mit ihm.
Ja.
Über Materialist
haben wir gar nicht, schon mit dabei,
da haben wir noch gar nicht gesprochen drüber, den habe ich jetzt mal nicht mitgenommen.
Ja.
Aber den hast du noch nicht gesehen, gell?
Den habe ich noch nicht gesehen, ne. Und also da habe ich schon irgendwie Lust drauf, weil Margot Qualley natürlich nach The Substance.
Ja.
Ne? One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio.
Ja.
Kommt ja Ende September.
Cord Stealing läuft schon. Neuer Aronofsky-Film, meine ich, ne?
Stimmt. Ja. Habe ich noch nicht gesehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen. Auch da habe ich wirklich auch Lust drauf. Aronofsky geht immer, finde ich.
Und für mich ein ganz spannender Film, The Negotiator. der auch am 25.09. kommt, mit Riz Ahmed und Lily James.
Oh.
Da habe ich nämlich schon von unserem Kollegen José Manuel, aka Quergeschaut auf Instagram,
ja.
Der, weil die Schweizer sind wieder mal früher dran wie wir, da läuft er nämlich schon, der hat gesagt, sehr zu empfehlen.
Okay.
Und da hat mich schon der Trailer sehr angesprochen, also ja, scheint so ein schöner Thriller zu sein, wie es auch so Amateur zum Beispiel war schon im Laufe des Jahres jetzt. Und da habe ich schon ein bisschen Bock drauf auf jeden Fall. Also das sind so zumindest für mich so die Dinger, die für mich so am meisten rausstechen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also wo ich jetzt so persönlich das größte Interesse hätte.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, die von mir genannten, das ist natürlich das, wo ich extrem drauf schaue. Also Long Walk habe ich auch wirklich...
Da gehen wir ja auch ins Kino, haben wir ja schon.
Genau, da haben wir auch schon
geplant. Tickets.
Genau, da bin ich sehr gespannt auf Conjuring. Wie gesagt, habe ich schon gesehen, möchte noch nicht so viel dazu sagen, nur dass ihr den definitiv auch sehen könnt. Insgesamt, ja, also irgendwie war der August ein bisschen voller mit krassen Filmen, also großen Filmen, sagen wir es mal so.
Ja gut, die Sommersaison ist jetzt rum, ne? Also ich würde schon sagen, jetzt wird es vielleicht eine Spur kleiner, so ein bisschen, vielleicht auch nischiger ab und zu mal.
Ja.
Aber
was ja gut ist. Also.
Ja, nee, also aber ich glaube so die, also ich glaube die ganz großen Filme, außer Avatar.
Avatar läuft im November, im Oktober.
Dezember.
Im Dezember, mein
ja.
Gott. Ja, klar.
Also ich glaube, das wird nochmal so das Größte, aber ansonsten sind, glaube ich, die ganz großen Filme sind jetzt durch. Also kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr so diese, also haben wir ja auch schon Anfang des Jahres gesagt. So
17. Dezember, Avatar Fire in Ash.
Ja, holt.
Das wird auch wieder so ein Ding sein, da werden halt nicht viele große Filme drumherum kommen.
Nee.
Also das wie hatten gesagt, wir vor ein paar Jahren schon ja. mal.
Nee, da wird nichts kommen. Klar, also nichts Großes. Also dieses Jahr, glaube ich, so als wirklich Blockbuster ist jetzt, glaube ich, durch. Also,
ja.
Also außer Avatar halt dann.
Ja,
aber,
ja genau. Ja,
ich da glaub, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, holt mich der Trailer auch null ab.
Also ich fand ja den zweiten schon jetzt nicht
also
so.
Also ich hab den
zweiten. Also schön ja, anzusehen, ja. Also ja, es ist wirklich toll produziert.
Ja,
aber
ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt, wenn es da Fans draußen gibt, aber es
ja, ist halt die Frage, ob
tangiert
halt
da, mich null. Also,
ob du da tatsächlich halt, also das hatten wir auch schon diskutiert, ob du halt da wirklich so eine Riesenreihe draus machen musst. Also kann man natürlich diskutieren.
Ja.
Ich meine, anschauen werde ich mir den auf jeden Fall. Das weiß ich noch nicht. Nee, ich fand den ersten damals richtig krass, den zweiten so, den hatten wir auch schon mal besprochen, ist jetzt auch schon sehr lange her. Werde mir den auf jeden Fall auch anschauen, aber ja, es geht mir wie dir, die Trailer sind so, ja, und ich sehe schon wieder 3:12 dauert der.
Ja. Ja, wie gesagt,
ein langer Abend.
Ich glaube halt jetzt wirklich so jetzt ja. Kommt so eher die Zeit der etwas kleineren Filme.
Running Man kommt, aber da sind wir jetzt im November schon.
Ja gut, neuer Edgar Wright, aber ist, glaube ich, auch eher eine kleinere Produktion. Also der wird,
glaube ich, Paul.
Ja, aber ich sehe das nicht als Blockbuster. Also ich glaube, das ist eher so, dass der
Josh Brolin ist jetzt auch bei sehr vielen Produktionen dabei gerade.
Ja.
Da finde ich gut.
Seitdem er nicht mehr bei Marvel ist, hat er mehr Zeit.
Ja, aber da sind wir jetzt schon weit im Voraus. Da könnte man natürlich auch Springsteen Deliver Me From Nowhere mit reinnehmen mit Jeremy Allen White. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Also der Trailer sieht wirklich also aus Bruce Springsteen-Fansicht, sage ich jetzt mal, unfassbar gut aus.
Ja, da wirst du wahrscheinlich reingehen.
Ja, also definitiv mit Carina. Sie ist ja der große Fan. Ich bin auch, ja, Fan. Also ich höre das auch sehr gern.
Ja.
Aber wenn man sich da Geschichte... Aber da wären wir definitiv dann auch im November.
Aber ist ja nicht verkehrt. Also ich meine, ist ja jetzt noch mal Platz, dann vielleicht auch mal eine Überraschung zu sehen oder so, jetzt mal abseits der großen Blockbuster-Filme.
Also, der Trailer von dem allein... wie er singt, ja, im Style von Bruce Bill, ist ja unfassbar, also wirklich Jeremy Allen.
Er kann nicht nur kochen, er kann auch singen.
Es ist schön, Grüße
an The Bear.
Ja, muss ich auch mal weiterschauen, aber da können wir auch mal nochmal drüber reden. Sehr schön, dann haben wir den Monatsrückblick auch gehabt. Ja, wie gesagt, wir können auch mal kurz erzählen. Waren gestern in der Allianz Arena, du das zweite Mal in deinem Leben, haben wir uns getroffen. davor kleine Podfluencer-Runde auch gehabt, also war wirklich...
Ja, liebe Grüße an Gio und Chrissy.
Liebe Grüße, genau.
Und Carina natürlich.
Genau, und haben gestern Fußballspiel geguckt zusammen.
Ja. Aber natürlich nicht von den Herren, sondern von den Damen, die haben nämlich ihr Eröffnungsspiel gehabt für die neue Bundesliga-Saison.
Genau.
Obwohl sie eigentlich faktisch gesehen das zweite Spiel waren, aber ja, gut, ist halt so, wer auch immer das geplant hat.
Keine Ahnung.
Aber war toll, also Rekordkulisse, 57.000 Zuschauer,
ja.
Also wie viel gehen rein in die Allianz? 78, glaube ich, hast du mal gesagt.
Ne? 68.
Oder 68?
Irgendwie sowas, ja.
Aber trotzdem, also war schon beeindruckend, die Größe an Leuten. Hat zwar lange gedauert, bis so die ersten Tore gefallen sind. Also die Bayern haben sich leider ein bisschen schwer getan. Hätte auch gereicht, wenn wir die letzten 15 Minuten gekommen wären, aber nein, Spaß. Also,
weißt du ja davor nicht.
Nee, das weißt du ja vorher nicht. Nee, war
75.024 Zuschauer.
Okay, ne, da hat ja gar nicht so viel gefehlt. Also wirklich neue Rekordklasse. Ich glaube 20.000 nochmal oben drauf. Vorher waren sie bei 38. Ja, war toll. Tolle Stimmung. Tolles Spiel dann auch gegen Ende natürlich. Bayern gewonnen. Ja. Solide 2-0. Gegen Leverkusen. Und ja, war allgemein jetzt auch cool, wieder bei euch zu sein hier in München. Yes. Und euch zu treffen persönlich. Kommt ja leider nicht so häufig vor, aber deswegen muss man die Zeit auch nutzen, die man halt gemeinsam hat. Also,
deswegen haben wir auch gesagt, wir nehmen den Monatsrückblick einfach auch zusammen auf. Es passt. Es hat halt einfach auf mehreren Ebenen,
ist so.
Genau. Ja. Sehr schön. Dann, liebe Hörerinnen, hört natürlich bei Flimmerkiste mit Marco rein. Liken und teilen nicht vergessen, wenn ihr Highlights habt, die wir im August oder September vergessen haben, gerne zu uns. Und ja, dann würde ich sagen, spätestens dann, ja, beziehungsweise Marco hört ja bei uns diese Woche wieder, weil wir sprechen über Bring Her Back.
Ja.
Genau, ob wir den besser empfunden haben als Together, also ich zumindest. Together fandest du ja ganz
persönliche okay. Meinung.
Persönliche Meinung, genau. Da könnt ihr gerne natürlich auch nochmal reinhören, auch in die Folge mit Jansi. Da haben wir über Face-Off gesprochen.
Im Körper des Feindes, nicht vergessen.
Ja, genau.
Der geile deutsche Untertitel. Obwohl, ich finde den eigentlich ganz passend für dich.
Ist okay,
Da gibt es Schlimmere.
Da gibt es Schlimmere, genau. Ja. Also, dann macht's es gut.
Ciao, ciao.
Bis denn.
Das war Popcorn zum Mitnehmen mit Vicky und Helmut. Alle Sounds sind selber aufgenommen. Bis zum nächsten Mal.